Es gibt Neuigkeiten und deswegen hüpfe ich einfach mal ganz kurz vor diese Episode. Und zwar, das Team Jagdfieber ist geöffnet. Das Team Jagdfieber ist mein Mitgliederbereich für alle Hundehalter, die Dummy-Training mit Spaß und Freude machen möchten, aber richtig. Also nicht so mal hier, mal da einen Dummy werfen, sondern wirklich die Elemente strukturiert aufbauen nach einem Plan, mit einem Ziel und einem strukturierten Aufbau. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann solltest du jetzt zuschlagen unter www.teamjagdfieber.de. Was du dort bekommst, sind zum Beispiel Live-Fragerunden mit mir und in der Community kannst du jederzeit Fragen stellen. Dort gibt es dann auch ein richtig wunderbares Wir-Gefühl. Das Ganze ist eingebettet in einen bewährten und strukturierten Trainingsplan für Anfänger bis Fortgeschrittene. Ich habe dort 5 verschiedene Stufen entwickelt und damit sparst du einfach Zeit und Nerven, weil du ganz genau weißt, was du wann trainieren musst, um deinen Hund nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Ja? Dadurch siehst du eben auch die Fortschritte, die dein Hund macht. Du guckst nicht immer nur auf die Fehler, sondern du siehst, boah, wir haben die erste Stufe schon geschafft. Und was das Tolle ist am Team Jagdfieber, wenn du die erste, zweite, dritte Stufe geschafft hast, bekommst du eine Auszeichnung von mir geschenkt. Per Post in deinem Briefkasten, die kannst du an deinen Hund pinnen, die kannst du dir an die Wand pinnen. Das ist eine wunderschöne Schleife. Schau es dir einfach mal an unter www.teamjagdfieber.de. Dort kannst du dir das angucken und entscheiden, ob das was für dich ist. Okay, dann lasse ich dich jetzt gleich wieder zur Episode. Viel Spaß mit ihr und wenn du was zum Team Jagdfieber lesen möchtest, dann einfach unter www.teamjagdfieber.de nachschlagen. Bis dann, tschüss! Kannst du ja vielleicht nochmal was dazu sagen, den Unterschied zwischen, also dass wir verstehen als normale Hundeführer, ob wir wirklich einen sportlich aktiven Hund haben oder ob wir nur einen Hund haben.
Okay, dann fange ich mal gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe mal für einen Vortrag selber versucht herauszufinden, wie kann ich denn jetzt die Aktivität eines Hundes in meinen Energiebedarf mit einrechnen? So richtig einheitlich ist es nicht. Wir haben in der Tierernährung super viele Formeln und lieben ja Zahlen und Rechnen. Beim Aktivitätslevel ist es nicht ganz so einheitlich. Ich habe 2 verschiedene Sachen gefunden, die kann ich dir ja mal sagen. Die fand ich nämlich ganz interessant. Das eine war die Unterscheidung nach der Bewegungsdauer am Tag.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Ernährung bei Sporthunden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber ich finde das Thema immer wahnsinnig spannend und gleichzeitig total abschreckend, ja? Weil man ist so, man weiß es nicht, oder? Es ist so am Anfang, wenn man das erste Mal einen Hund kriegt, denkt man, oh mein Gott, alles richtig machen. Und als ich mit Baiko war das alles gar kein Drama, aber als ich damals Mika bekommen habe, der kam nach Hause und es ging gar nicht. Also Futter war ein großes Drama. Und es ist immer so ein bisschen schwierig. Und wenn man sich auch in Foren oder auf Facebook, ich füttere meinen Hund Pedigree, unterhält, ist das immer gleich ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und ich möchte gerne eine Podcast-Episode machen, die nicht emotional aufgeladen ist, sondern entspannend wirkt. Ich möchte jetzt nicht so lange selber darüber reden, was man seinem Hund füttern sollte oder nicht, weil ich da auch gar keine richtige Expertise habe. Da bin ich einfach nur, selbst gelernt mit ein paar Jahren Hundeerfahrung. Aber ich habe mir Dr. Julia Fritz eingeladen. Und zwar habe ich sie gefunden über ihr Napfcheck-Blog. Und da hat sie ganz tolle Videos, also so ganz kurze Videos verlinkt und die fand ich alle super spannend und eben so kurz und knapp und auf den Punkt gebracht und die haben mir einfach so gut gefallen, dass ich dachte, okay, ich mache das Fass jetzt mal auf und hoffe, dass das alles gut geht, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist und ich auch finde, dass die Fragen, die ich so hatte und die auch die Teams in meinem Team Jagdfieber hatten, sonst noch nicht so besprochen werden. Also es wird ja wahnsinnig viel darüber diskutiert, ob jetzt Trockenfutter oder Barfen oder ob man, na, wie heißt das, wer fasten, nicht fasten, einmal füttern, zweimal füttern, dreimal füttern, wenig füttern, mit Wasser füttern, ohne Wasser füttern, irgendwas dazu tun, ganz wichtig, ab welchem Alter was dazu tun und so weiter. Ja. Diese Fragen haben wir auch teilweise angesprochen, aber es ging vor allem um solche Sachen wie, wann sollte man füttern, wenn man den Hund sportlich auslastet? Muss man den Hund mehr füttern? Muss man auf mehr achten? Was ist überhaupt ein sportlicher Hund? Ja, da durfte ich was lernen, super spannend. Was ist überhaupt ein aktiver Hund? Ja, was sagt die Wissenschaft, was ein aktiver Hund ist und was ein Sofahund ist, sage ich mal. Und ich habe Julia die Fragen gestellt, die mir vorher von den Team Jagdfieber-Mitgliedern gestellt wurden, weil ich habe einfach mal einen Post aufgemacht in unserem Forum, was übrigens abseits von Facebook und jeglichem Instagram ist, ganz privat, ja, privat geführt, also unser eigener Server. Aber egal, ich schweife ab. Ich habe die Mitglieder einfach mal gefragt, ich möchte gerne einen Podcast machen, eine Episode über die Ernährung, vor allem speziell bei Sporthunden und bei Dummyhunden. Was sie denn da so für Fragen hätten, die sie sonst so noch nicht geklärt bekommen haben. Und da sind super spannende Fragen dabei gewesen. Wir konnten jetzt leider nicht alle beantworten in diesem Interview, was du gleich hörst. Aber wir sind auf die, ja, ich sag mal, die wichtigsten Themen eingegangen. Und es war super, super spannend. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Julia zu reden. Noch ein kleiner Disclaimer: Es ist Ernährung. Hunde sind wahnsinnig individuell. Das ist genauso wie beim Training. Wenn man etwas hört irgendwo, muss man immer überlegen, passt das zu meinem Bauchgefühl? Passt das zu dem, was ich denke, meine fühle? Kann ich noch jemand anderen fragen, sag ich mal, der kompetent ist und nicht der Nachbar von nebenan, der irgendwas Neues herausgefunden hat? Sondern es geht in diesem Podcast darum, dass wir uns darüber unterhalten, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wollte. Und Julia hat mir dabei geholfen und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Und jetzt geht es gleich ins Interview. Viel Spaß damit. Ja, hallo Julia, schön, dass du da bist in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden. Und ja, wie geht's dir denn so?
Vielen Dank erstmal, liebe Susanne, für die Einladung. Und ja, Terminfindung war die erste kleine Hürde. Mir geht's hervorragend, bis auf meinen chronischen Husten, den man vielleicht ab und zu mal hört, der mich jetzt hier in der Frühjahreszeit erwischt hat, die zweite Erkältungswelle sozusagen. Da bin ich nicht drunter weggeschwommen. Aber ansonsten geht's mir hervorragend und ich freue mich sehr auf die Fragen und die Themen, die wir heute gemeinsam besprechen.
Sehr gut, sehr gut. Weil ja, ich habe einige Fragen bekommen. Also das Thema Ernährung ist ja immer so ein Ding. Und ich habe meine Team Jagdfieber-Leute gefragt und es explodierte an Fragen. Und
Ja.
deswegen habe ich mal so ein paar einzeln rausgesucht. Aber bevor wir direkt ins Thema gehen, stell dich doch einfach mal kurz vor, falls dich noch jemand nicht kennt, gerne auch mit Nachnamen. Aktuell bist du nur Julia. Und genau, wo man was von dir hören und sehen und lesen kann.
Genau, alles klar. Also ich bin Julia Fritz oder Dr. Julia Fritz, wenn du es ganz komplett haben willst. Ich habe promoviert auch in der Tierernährung. Also ich habe Tiermedizin studiert in München. Bin danach, nach dem Studium, habe ich eben die Doktorarbeit in der Tierernährung gemacht und bin da quasi hängen geblieben, wenn man so will. Das heißt, ich habe eine Assistentenstelle angeboten bekommen und zugeschlagen und war dann, ich glaube, 5 Jahre insgesamt. Eben wissenschaftliche Assistentin, habe also alles Mögliche gemacht, Ernährungsberatung schon, Lehre, andere Doktoranden betreuen, was weiß ich, alles, was halt so anfällt. Genau, und habe natürlich auch, das ist eine Weiterbildung, das heißt, ich habe mir auch sozusagen meinen Leistungskatalog erarbeitet, um dann erst die Prüfung zur Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung zu machen und dann auch den Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik. Das ist also eine Weiterbildungszeit von 4 Jahren, also musst du bestimmte Sachen so einen Leistungskatalog sozusagen abarbeiten. Und dann kannst du die Prüfung machen und darfst dich dann so nennen. Also es ist sozusagen ein staatlich geprüfter Fachidiot, wenn du so möchtest. Und ich habe sogar noch eine weitere Prüfung gemacht. Ich habe auch so eine internationale Prüfung gemacht. Das ist nicht ganz so bekannt. Und das ist dieser European Diplomate, heißt das. Das gibt es auch für verschiedene Themen in der Themen, also innere Medizin, Kardiologie, Chirurgie, was weiß ich, und eben auch für Ernährung. Das habe ich auch noch gemacht. So, 2011 habe ich die Uni verlassen, mich selbstständig gemacht mit meiner Ernährungsberatungspraxis. Napfcheck heißt die. Das mache ich eben seitdem, jeden Tag immer wieder gerne aufs Neue, tatsächlich. Manchmal fasziniert, dass es mir immer noch so viel Spaß macht, aber Es ist einfach ein cooles Thema und es kommen immer wieder neue Fragen und es ist einfach, ich habe Glück gehabt, ich habe das Richtige gefunden, sagen wir es mal so. Und ich habe mittlerweile auch tatsächlich mehrere Tierärzte, die bei mir mitarbeiten. Also wir sind jetzt sogar ein mehrköpfiges Team, was noch mal mehr Spaß macht, zumal wir auch alle unterschiedliche Backgrounds haben. Also total cool. Genau. Und als allerletzten Punkt vielleicht noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ich habe aus dieser zunächst beratenden Tätigkeit für andere irgendwann das auch für mich selber genutzt, meine Kreativität ein bisschen ausgelebt und auch eigene Produkte entwickelt, weil ich halt jeden Tag natürlich auch sehe, was fehlt denn oder früher gab es auch nicht so viele Ergänzungen wie heute. Ja, also ist der Wahnsinn. Das ist ja einfach nur noch irre. Und das habe ich aber auch gemacht. Das heißt, die ein oder andere Nahrungsergänzung biete ich auch an, die ich selber sozusagen kreiert habe, wenn man so will. Genau, das ist so das Portfolio, was ich so habe. Seminare, Vorträge, Podcasts, alles, was halt das Thema Ernährung erfordert, anbietet, wünscht. Hier. Genau.
Das Rundum-Sorglos-Paket
So ungefähr,
sozusagen.
genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt oder jemand schon von vornherein gelangweilt, aber das ist so der Hintergrund des Ganzen. Genau.
Nein, 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 nein. Sowas finde ich ja zumindest immer super spannend, woher das dann so kommt. Wer sich denn da mit der Susanne
Ja.
überhaupt unterhält.
Okay, umso besser, weil umso besser.
Genau. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Also, eine Frage war: Sollte man die Futtermenge an Trainingstagen erhöhen oder lieber konstant halten, insbesondere bei Hunden mit empfindlichen Magen?
Okay, gut, interessante Frage. Also da muss man zuerst mal schauen. Wir haben ja, also es ist klar, die Energiemenge, die du dem Körper zufügst, sollte möglichst sich mit dem decken, was der Körper auch an Energie verbraucht. Denn dann resultiert am Ende des Tages ein perfektes oder ideales Körpergewicht. So ist ganz einfach, es gilt für jede Spezies gleich. Zu viel Energie, Übergewicht, zu wenig Gewichtsabnahme. Und das ist nichts, was sich jetzt innerhalb von einem Tag ändert. Leider, ja, muss man ja fast selber sagen, es
Das
wäre
ist
schön, wenn
schön.
das so schnell gehen würde. Aber andererseits vielleicht auch so gut, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle Weihnachten oder jetzt steht Ostern vor der Tür nicht überleben, weil wir innerhalb von kurzer Zeit wahrscheinlich platzen würden. Ja, das ist beim Tier ähnlich. Das heißt, man muss immer gucken. Letztlich würde ich immer empfehlen, dass man seinen Hund einmal im Monat wiegt und einfach schaut oder auch sonst am Geschirr. Manche merken es am Geschirr, je nachdem, wie sensibel man auch ein bisschen ist. Einfach überprüfen, ist das Gewicht meines Hundes konstant? Und wenn es zu wenig, wenn es runtergeht, muss man die Futtermenge erhöhen und umgekehrt. Das heißt, jetzt zu so einem einzelnen Trainingstag ist es jetzt nicht erforderlich. Also der Körper hat ja auch Reserven. Und wenn du jetzt eine Sporteinheit hast, ist es auch nicht unbedingt so, dass du deine Energie aus dem nimmst, was du jetzt in deinem Magen liegen hast, ja, sondern das, was du halt im Körper an Reserven gespeichert hast, ja. Also es gibt ja in der Leber zum Beispiel die Glykogenspeicher, das ist das, was als allererstes angezapft wird. Das heißt, der Körper hinterlegt da bestimmte Stärkeverbindungen auf Reserve. Und wenn dann akut Energie gefordert ist, dann kann er die ganz schnell verbrennen und darüber Energie gewinnen. Wenn das ausgeschöpft ist, dann würde man an die Fettreserven gehen. Das heißt, du hast auch so ein bisschen Unterschied zwischen kurz, wie beim Menschen auch, eine kurze Distanz. Leistung oder Ausdauerleistung. Das ist ja im Humanbereich auch immer, was weiß ich, die so und so viel Pulskontrolle, um in dem, was weiß ich, was für Bereich zu sein. Das steckt so ein bisschen dahinter, dass du halt unterschiedliche Energiereserven hast. Und damit würde ich die Frage jetzt tatsächlich konkret so beantworten, dass sich an der Futtermenge nichts ändern würde. Und auch nicht an dem Tag, weil, ne, wie auch schon angedeutet, wenn der Hund dann empfindlich ist und dann hat er noch mehr im Magen oder es ist ungewöhnt. Also ich sage auch immer gerne, der Darm mag Langeweile. Also so eine konstante, gleichmäßige Fütterung ist im Zweifel besser. Bedeutet aber auch, du hast von Hund zu Hund eine immense, wie sagt man, Spannweite. Also der eine Hund ist total empfindlich, ja, der braucht nur, was weiß ich, den falschen Sack anschauen und schon ne, geht los. Und der andere, keine Ahnung, kann einen Mülleimer leeren und denkt sich, war was. Also, ne, der eine kann unterschiedliche Fütterungszeiten total gut tolerieren, weil er es vielleicht auch nicht anders kennt oder weil er immer unterwegs gefüttert wird oder. Und der andere steht dir auf der Matte, wenn du 5 Minuten zu spät das Futter hinstellst. Und noch weil 5 Minuten später kotzt er dann quasi, weil er schon vor lauter Erwartung übersäuert. Also, da muss man immer so ein bisschen gucken, was man auch für einen Hund hat. Letztlich von der Bekömmlichkeit und ansonsten jetzt für eine Trainingseinheit am Tag ist eh die Frage, ob der Hund dafür so viel mehr Energie braucht. Und es verteilt sich ja über Tage und Wochen, ne? Also so schnell nimmt man ja auch tatsächlich nicht ab. Also weil du halt einfach wirklich noch so diesen Bereich hast des Körpers, was der halt ausgleicht mit den Reserven, die er hat, bevor es tatsächlich spürbar wird, dass da irgendwie zu viel oder zu wenig ist. Genau.
Ja, das stimmt. Das heißt, es ist ja auch beim Menschen so, wenn man, sage ich mal, einen aktiven Tag hat und sagt, man macht jetzt eine Wanderung oder
Ja,
so, dann bereitet man sich ja auch nicht essensmäßig darauf vor. Also
nee.
es heißt jetzt nicht, dass man gerade, was weiß ich, Klöße mit Gänsekeule isst
Ja,
und dann
genau.
loswandert,
Ja.
aber man macht jetzt
Ganz
nicht
im Gegenteil.
genau
Ja.
besondere Sachen.
Ich habe letztens hatte ich schwimme ganz gerne und habe dann, es ist immer abends und ich hatte so Hunger, habe ich gegessen und habe mich mit vollem Magen geschwommen. Das mache ich nie wieder. Nie wieder. Das ist echt keine gute Idee. Und ich habe aber auch so gedacht, boah, ich habe jetzt schon so Hunger, wenn ich jetzt nichts esse und dann schwimme ich eine Stunde, dann wird mir vielleicht schummrig oder so, ja. Aber im Endeffekt war genau das Gegenteil der Fall. Ich hatte so einen vollen Bauch und das war irgendwie total unangenehm und keine Ahnung, ob man das jetzt auf Hunde übertragen kann oder sollte, ja. Aber ich denke, so gerade wenn man sich jetzt als Tierbesitzer fragt, was ist das Beste, hilft es einfach oft, wenn man tatsächlich mal schaut, was würde ich denn jetzt machen? Ne, weil wir Hunde und Menschen sind zwar anders, aber also die Grundprinzipien sind doch sehr ähnlich und tatsächlich auch in den meisten Fällen zutreffend. Also da hat man viele Chancen, die richtige Entscheidung dann zu
Ja.
treffen, sozusagen. Ja.
Dass man auch einfach mal seinem Bauchgefühl folgt und denkt
Ja,
jetzt.
absolut. Das ist ja interessanterweise teilweise wie so, als fehlt da so eine Verbindung, ja. Also manchmal hat man so Kopfentscheidungen oder auch, ich meine, Werbung, ich weiß nicht, ob wir auf solche Themen noch kommen, was man manchmal für absurde Dinge liest. Und ich immer denke, ja, übertrag das mal auf den Menschen, was das bedeuten würde. Und dann ist es total lächerlich. Aber das machen die meisten nicht. Ich denke immer, warum? Ja, also da ist dann irgendwie der Hund, ist dann einerseits ist er total nah, aber andererseits ist es auch irgendwie total abstrakt anscheinend, dass man diese Transferleistung nicht immer hinkriegt oder glaubt, was weiß ich, was war das heute, habe ich gehört, Distelöl, ja, Krebs, ist krebsfördernd oder macht Krebs oder irgendwie so ein Schmarrn, ja, und ich denke, okay, dann wären die Menschen wahrscheinlich schon ausgestorben. Also, ja, genau.
Ja, das ist immer, man möchte, ich finde es immer sehr spannend, wenn man, also man möchte ja das Beste für seinen Hund.
Ja.
Und wenn man dann überlegt, das Beste für einen selber. Also wenn ich überlege, was ich so gerade so nach 20 Uhr so
Ja.
esse,
Ja.
dann verbiete ich den Hunden aber sowas von. Ja,
Ja.
und wegen, oh,
Ja.
er hat ein Chip gegessen.
Ja.
Aber das war auch, weil Mika immer sehr, sehr empfindlichen Magen hat. Aber der war der erste Kategorie. Also,
Ja.
wenn
Ja.
er zu lange Zeit, dann hat er angefangen zu kotzen.
Ja,
Wenn
genau.
der Futterwechsel, also auch
Ja.
zwischen, also einer Firma zwischen den Sorten gewechselt, war sofort alles kaputt.
Ja.
Ja, und der
Ja.
andere ist genau das Gleiche. Der andere frisst die ganze Mülltonne leer und ich muss,
Ja.
so
Ja.
was.
Es ist immer toll, wenn man diese Extreme in einem Haus hat. Das macht dann total Spaß. Aber ja.
Ja, und Sohn und Vater, also sind auch noch eng verwandt. Das heißt, es ist nicht
Ja,
mal,
ja, ja.
ja,
Ja,
deswegen.
aber es ist so. Also die Verwandtschaft hilft einem da nicht. Und ich denke, was auch noch hinzukommt, ist halt diese ganze Emotionalität. Und man will halt nichts Falsches machen. Ja, weil man, der Hund kann einem ja auch nicht sagen, oh, das tut mir jetzt irgendwie weh oder das mag ich nicht. Und das spielt, glaube ich, auch mit rein. Und natürlich ist es auch so, dass gerade auch so Marketing ja oft auch auf sowas abzielt, ne? Oder auch nicht nur Marketing, auch manchmal andere Sachen. Also sobald du irgendwie es schaffst, jemandem Angst zu machen, dann hast du eigentlich gewonnen. Dann hört der, ist die Rationalität ausgeschaltet und dann ist nur noch Emotion, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt man ganz leicht auf Abwege, weil man irgendwie Angst hat, man könnte was falsch machen. Ich habe das gehört und man vielleicht auch nicht in der Lage ist, es selber tatsächlich zu hinterfragen. Ja. Sehr spannend. Aber wir schweifen ab, glaube ich.
Genau. Aber das war eine schöne Überleitung mit dem Schwimmen.
Ja,
Und
okay.
zwar eine andere Frage war, wie lange sollte denn der Abstand zwischen Fütterung und sportlicher Aktivität sein, damit der Hund nicht mit vollem, aber auch nicht mit leerem Magen ins Training oder in eine Prüfung geht? Also
Ja.
nochmal ganz kurz für alle und auch vielleicht für dich nochmal. Training ist im Endeffekt zwischen, sage ich mal, einer Stunde, wo der Hund was tut, oder auch mal ein Seminar, 8 Stunden. Aber da hat er natürlich auch Pause. Er rennt jetzt nicht 8 Stunden durch wie so ein Schlittenhund. Und Prüfung ist ähnlich. Das heißt, der Hund hat eigentlich im Endeffekt, sage ich mal, wenn man die ganze Zeit des Arbeitens zusammenziehen würde, vielleicht 1 Stunde zu tun. Ist aber den ganzen Tag sehr, also gestresst in der Hinsicht, ja, weil überall Hunde, überall Menschen, überall und Ruhe, bleib leise, bleib ruhig, bleib leise, jetzt aktiv. Leise, 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 jetzt aktiv.
Ja,
also das ist, glaube ich, nur damit man erstmal nochmal versteht, was jetzt mit der Aktivität
zu tun hat. Gut, dass du das noch dazu sagst. Also ich vermute, die Hunde schlafen dann abends besonders gut, wenn die so einen aufregenden Tag hatten. Also grundsätzlich, du hast ja schon gesagt, eine Stunde Trainingseinheit, das ist ja eigentlich vernachlässigbar. Also ich übertrage es jetzt mal, wir nehmen doch nochmal die Menschen als Vergleich. Das würde ja bedeuten, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio. Ernähre ich mich deswegen anders? Will ich da mit vollem oder mit leerem Magen hin? Also im Zweifel eher mit leerem Magen, würde ich sagen, außer du hast halt einen Hund, der das einfach nicht ab kann oder nicht gewöhnt ist. Ja, also es ist auch so eine Routine, kann auch für viele Hunde von Vorteil sein. Nicht jeder mag plötzlich, ach, heute gibt es kein Futter und jetzt, weil ich mich bewegen muss. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert? Die Hunde können Durchfall kriegen. Das können sie aber auch so kriegen, wenn sie gestresst sind. Das können sie auch kriegen, wenn eine läufige Hündin vorbeirennt. Also auch wieder je nachdem individuell. Das heißt, man kann sich natürlich auch so ein bisschen darauf einstellen, was könnte passieren. Wenn du jetzt sagst, das geht so den ganzen Tag über, dann würde ich schon sagen, dass man dem Hund sicherlich zwischendurch was Kleines anbieten sollte, was schnell Energie liefert oder auffüllt und vor allem auch leicht bekömmlich ist. Grundsätzlich kannst du einen Hund einmal am Tag füttern. Machen jetzt nicht so viele. Ich weiß nicht, ob in deinem Bereich das verbreitet ist, vielleicht eher so von meinem Klientel in der tierärztlichen Ernährungsberatung, wo wir auch ganz viele kranke Tiere natürlich haben, aber auch gesunde, ist so der Durchschnitt, dass die doch zwei Mahlzeiten geben, manche auch drei, eigentlich eher so wie der Tagesablauf vom Menschen auch ist. Aber grundsätzlich kannst du einen Hund auch eine Mahlzeit am Tag geben. Also es hält er aus, ja. Dann muss man vielleicht noch berücksichtigen, dass natürlich erstmal das Futter im Magen geparkt wird. Das heißt, der Magen ist eher wie so ein Speicher zu sehen, der auch je nachdem, was der Körper gerade, womit er gerade beschäftigt ist, eben auch quasi entscheidet. Klingt jetzt ein bisschen so, als hätte er eine eigene Persönlichkeit, aber mache ich da jetzt weiter oder nicht? Ja, und ich sage immer, man kann nur entweder verdauen oder auf der Flucht sein, in Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt gerade eben Sport mache, nicht, dass es Flucht ist, aber dann bin ich halt damit beschäftigt und dann kann der Körper, und dann macht es auch keinen Sinn, wenn der zusätzlich verdaut. Weil die Verdauungsprozesse gehören auch zum vegetativen Nervensystem, also zum autonomen, wie auch immer man es nennt, also zu dem, was wir nicht bewusst steuern. Während ich gehe jetzt eine Runde laufen oder ich jag dem Ball hinterher oder ich mache die Einheit, das ist bewusst. Also das macht schon auch einen Unterschied. Das heißt, was gewinne ich jetzt davon, wenn ich dem Hund eine große Mahlzeit gebe? Im Zweifel bleibt es halt im Magen, bis der Hund dann abends Zeit hat, das zu verdauen. Also sehe ich jetzt keinen großen Vorteil. Aber wenn du jetzt Tiere hast, die so angeschaltet sind, weil es alles so, wow, viele Eindrücke, und du würdest denen eine kleine Zwischenmahlzeit geben, und ich stehe ja total auf Haferflocken, ehrlich gesagt, ja, ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ist schon wieder auf dem Rückzug, ja, weil Haferflocken einfach auch für Hunde ein wahnsinnig, also erstmal ist es ein super Energielieferant, schnell verfügbare Energie. Die meisten Hunde würden die auch nur ein bisschen eingeweicht gut, also die kannst du auch so schon gut verdauen. Du musst die nicht noch tausendmal kochen, jetzt im Gegensatz zu anderen stärkereichen Futtermitteln. Lecker sind sie auch, also die Akzeptanz ist sehr gut und du kannst auch noch alles Mögliche mit reinrühren. Banane, ja, wäre ja auch ein super sportliches Leckerli oder Zwischenmahlzeit, weil du hast leicht verdauliche, schnell verfügbare Kohlenhydrate. Das, was du eigentlich zum kurzfristigen Aufladen, ich habe ja vorhin die Glykogenspeicher in der Leber angesprochen, auch vielleicht als erstes benötigst. Mhm. Und du brauchst natürlich Glucose fürs Gehirn. Ja, das Gehirn braucht verbrennt hauptsächlich Glucose als oder nutzt hauptsächlich Glucose als Energiequelle. Und das ist dann so, ich erkläre es auch immer den Kunden, wie, ich weiß nicht, bei uns in der Schule gab es immer noch Dextroenergien bei den Klausuren. Ne, also, dass du dir eben auch, oder ein Schokoriegel war, ja, sehr gut. Fürs Protokoll, es wird gerade ein Dextroenergien in die Kamera gehalten.
Genau.
Schokolade ist hier schon weggefuttert, ja, aber also es gibt Gründe, warum wir auch vielleicht zu Süßigkeiten greifen, wenn wir irgendwie uns geistig anstrengen müssen, weil du da tatsächlich auch Energie für brauchst. Also, das ist auch nicht zu unterschätzen. Und es gibt auch eine Studie, kennt sich die komplette Literatur, muss ich dazu sagen, aber ich kann mich an eine erinnern, wo auch Hunden im Training Wie war denn das? Ich glaube, die hatten eine verbesserte Impulskontrolle, wenn sie vor der Trainingseinheit eine kleine kohlenhydratreiche Mahlzeit bekommen haben. Was jetzt zu dieser Theorie auch passt, dass ich mir denke, das Gehirn braucht Nahrung, also wäre das eine gute Sache. Und von Erzählungen auch von Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht auch eher auch im Hundesport unterwegs sind oder in der Verhaltensmedizin, scheint es auch tatsächlich sich zu bestätigen, dass da einige Hunde sich deutlich besser konzentrieren können, gerade wenn die vielleicht so hibbelig sind, muss man einfach mal ausprobieren, wenn die kurz vorher einen Haferbrei, ein Porridge nennt man das ja jetzt mittlerweile, ne, oder sowas kriegen. Das kann es auch ein bisschen Joghurt noch dazu tun oder ein bisschen Quark. Also natürlich freuen die sich auch über Fleisch, aber das ist jetzt nicht so super zum Mitnehmen. Also da darf man auch gerne praktisch orientiert bleiben.
Ja,
Genau,
also
ja.
das wäre etwas, was du vorhin gerade sagtest, mit leicht verdauliche
Ja,
Zwischenmahlzeit. Das wäre
ja,
so
ja,
Haferflocken mit
ja.
Banane, Quark,
Ja,
Joghurt.
absolut. Und halt auch
Einfach.
nicht zu viel, ne? Also je nach Hundgröße halt eine Handvoll oder zwei, wenn es halt aufgequollen ist.
Ja,
So würde ich
also
das machen,
gehen wir jetzt
ja.
mal von einem, sage ich mal jetzt mal Labrador. Ich sage jetzt mal 30 Kilo. Ich weiß,
Ja.
es gibt weniger und es gibt mehr, aber
Ja.
nur so
Also ich
in
würde jetzt,
eine Handvoll
ich
oder.
würde würd es jetzt tatsächlich vom Gefühl her sagen. Ich meine, da braucht man jetzt nicht zu berechnen, aber ich würde mal mit so einer Müslischale. Das wäre für mich so eine Portion, was ich so einem Hund zwischendurch geben würde. Das ist auch nicht zu viel, ist auch nicht so viel. Ich meine, der Hundemagen kann sich bis hinter den Rippenbogen ausdehnen. Ja, also da brauchen wir gar nicht irgendwie. Das ist nicht so. Die haben ja keine Sättigung durch die Ausdehnung des Magens, so wie wir Menschen und Katzen das haben. Aber so, ich denke, das wäre auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion, wo du schon auch Energie drin hast. Das ist jetzt nicht nur dafür einen hohlen Zahn. Ja,
Ja,
so, ja.
aber das wäre jetzt, um nochmal kurz zur Frage wegen dem Abstand zur Fütterung. Also du meinst ja jetzt, wenn man jetzt sagt, diese Prüfung hat den ganzen Tag, der Hund so angestrengt ist, sollte man ihm dann morgens was geben? Oder, also ich sag mal, gehen wir mal von einem Hund aus, der morgens sonst was bekommt. Weil wenn der nur abends bekommt, dann würde sich für mich jetzt nicht die, also das hatten wir ja schon vorher geklärt.
Ja.
Das heißt, nur für einen Trainingstag, einen Working-Test-Tag oder für eine Prüfung
Ja.
oder so würde man jetzt nicht das Futter umstellen.
Nee, auf
Das würde
keinen
ihn
Fall.
mehr durcheinander bringen
Ja.
als helfen. Aber wenn man jetzt einen Hund hat, der normalerweise morgens und abends eine Portion bekommt und dann fährt man ja zur Prüfung
Ja.
meistens 4 Uhr morgens, weil man da um 8 Uhr antreten muss,
Ja.
sollte man da dem Hund, also gibt es da irgendwie so eine, wie so eine Schwimmregel, zwei
Ja,
Stunden
also es gibt
davor?
keine Faustregel in dem Sinne. Spontan würde ich sagen, weißt du, weil die Hunde, wenn sie es gewöhnt sind, würde ich ihnen was geben. Allein wegen der Gewohnheit. Ich würde ihnen nicht die normale Mahlzeit geben, aber ein bisschen was. Also zum einen, weil man sieht doch, dass sehr viele Hunde darauf eingestellt sind. Funktioniert bei mir auch. 11 Uhr, ich brauche nicht auf die Uhr gucken, kriege ich Hunger. Ja, also, und nur wenn ich hier im Büro sitze, wobei zu Hause weiß ich gar nicht, ob da auch. Aber und dann kommt der Körper, geht sozusagen in der Erwartungshaltung und dann passiert aber nichts. Und das könnte auch kontraproduktiv sein. Also allein deswegen würde ich es schon nicht machen. Hängt natürlich dann auch wieder vom Hund drauf an, ob man das, wie sich das auch macht. Aber ich würde auf jeden Fall eine kleine Mahlzeit geben und dann tatsächlich testen, ob der Hund damit gut über den Tag kommt. Und dann kann man ihm ja am Abend, man kann ihn auch ruhig mal einen Tag knapp füttern. Das macht gar nichts, ja, wenn du mal eher etwas weniger. Aber ich würde trotzdem schauen, dass du diese Gewohnheit nicht komplett lässt. Ich meine, es gibt Leute, die fasten ihre Hunde einen Tag in der Woche. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden möchte, sei dahingesagt. Ich würde es nie von Haus aus empfehlen, aber auch das gibt es. Also das heißt, unterm Strich ist es irgendwo auch eine Frage der Gewohnheit und des Tieres. Wenn du mir mein Frühstück wegnimmst, dann schaffe ich es hier nicht bis ins Büro. Da liege ich schon unterwegs irgendwo auf dem Bürgersteig und komme nicht weiter, weil ich so Unterzucker kriege. Ja, also insofern, ich hoffe.
Ja. Ja,
Oder ich weiß nicht, wie
nee.
würdest du es denn machen? Jetzt, ich frage jetzt einfach mal zurück,
Ja,
so offenbar aus deiner
genau.
Erfahrung.
Weil mit Mika, also der ist ja leider nicht mehr, aber Mika hatte ja so einen super sensiblen Magen. Und genau das hat man ja dann immer so im Kopf, so von wegen, ja, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Ich habe es im Endeffekt so gemacht, weil, also wirklich, wenn man morgens losfährt und ich sage mal, um 4 Uhr meine Hunde zu füttern, die werden, also das wäre so, 4 Uhr werden sie ja sonst nie gefüttert.
Ja.
Deswegen habe ich sie einfach immer reingepackt ins
Ja.
Auto. Und wenn ich angekommen bin, weil ich auch immer dachte, wegen dem Fahren, weißt du, mit
Ja,
vollem Magen fahren und
gut,
so,
ja,
dann fangen sie an
absolut,
zu kotzen und sowas
ja.
alles. Haben sie zum Glück noch nie gemacht, aber ich habe immer gedacht, das ist einfach kein guter Start.
Ja.
Und dann bin ich im Gelände angekommen, habe den Hund gefüttert, ganz normal, also habe weniger gefüttert, so wie du auch, ich glaube die Hälfte oder so.
Ja,
so
genau.
Kram.
Ja. Ja.
Und dann bin ich sowieso immer in dem Gelände, also nicht im Gelände, an alle in Prüfung, niemals durchs Gelände, sondern nur dran vorbei, angeleint. Und durfte nie wieder irgendwo starten. Und dann einfach wirklich eine große Runde, also eine große Runde, sondern also nicht nur 10 Minuten Pipi machen, sondern wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, also Stunde so einplanen, dass man da vorher gehen kann, damit der Hund wirklich nochmal erstmal sich die Beine strecken.
Ja. Und sich halt auch nochmal lösen kann.
Genau, und auch so ein bisschen mehr als nur, so habe ich das dann immer gemacht. Und weil wenn ich halt eine Mahlzeit mal weggelassen habe, dann fing also bei Mika sofort das Kotzen an.
Ja.
Das war einfach irgendwie dieses Gewöhnungsding. Ja. Und genau, also das ist so, es ist immer wieder spannend, wenn man anfängt, einen Hund zu haben, da macht man sich wahnsinnig viele Gedanken, wie beim ersten Kind. Ja, da gibt es ja auch so wahnsinnig viele schöne Instagram-Videos. Beim ersten Kind, Schnuller fällt runter, zu desinfizieren und abkochen und einen neuen kaufen.
Ja.
Und dann das dritte Kind einmal ablecken und rein. Also man wird entspannter.
Es ist lustig, dass du es gerade sagst, auch gerade mit dem Autofahren, ne? Weil ich habe eins meiner Kinder, wird schlecht beim Autofahren. Und wenn wir eine längere Strecke fahren oder so, dann, und ich denke nicht dran und gebe dir was zu essen vorher, kommt postflenden retour. Also da fahre ich auch viel besser, wenn die wenig oder erstmal nichts isst, und sondern erst, wenn wir ankommen. Es ist nicht 5 Stunden Fahrt, sondern eine Stunde oder so, ja. Also, Gottes Willen. aber du siehst, also wir kommen schon so ins Plaudern. Das ist wirklich auch sehr individuell. Was mir gerade noch eingefallen ist, man kann das Ganze ja auch ein bisschen leichter machen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir uns jetzt darauf geeinigt haben, der Hund soll was fressen, nicht die ganze Mahlzeit, ist das ja mal das eine. Die andere Frage ist, soll der was anderes kriegen oder soll ich irgendwas ändern? Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, der es gewöhnt ist, Trockenfutter zu bekommen, könnte man das ja schon mal einweichen. Mhm. Am Abend vorher oder bevor um 4 Uhr morgens, wenn du losfährst, weichst es ein, bis du ankommst, dann ist es schon mal ein Stück aufgequollen. Und im Magen letztlich muss das ja fließfähig gemacht werden. Und wenn der Hund das Trockenfutter jetzt so inhaliert, dann wird er danach natürlich was trinken, dann wird es im Magen sozusagen sich langsam aber sicher aufsaugen und aufquillen und so weiter. Und das könntest du natürlich im Vorfeld schon machen, sodass dann das auch wiederum, ich will jetzt nicht sagen leicht verdaulich, aber es ändert sich nichts an der Verdaulichkeit, aber an der Konsistenz. Und die Konsistenz ist auch entscheidend dafür, wie schnell etwas den Magen verlässt oder auch nicht. Und dann hat er trotzdem was im Magen, er hat trotzdem seine gewohnten ganzen Enzyme, was weiß ich, die ganzen Laufgänge, die da losgehen. Aber es ist halt etwas leichter bekömmlich. Ja, so wie wenn, wie wenn man jetzt auch, keine Ahnung, wenn man jetzt selber Sport macht oder so in der Früh, würdest du ja auch was essen, aber vielleicht tatsächlich dann auch so ein Bananenhaferbrei und nicht irgendwie, was weiß ich, Spiegelei mit Speck oder keine Ahnung, was ist so.
Waffeln mit Ahornsirup isst man hier.
Ja, genau, das ist doch sowas in der Art. Waffeln könnte man dem Hund, wäre auch nicht schlecht eigentlich tatsächlich.
Ja, aber nicht die Waffeln hier. Hier ist Buttermilch, Waffeln mit Zucker und also
so.
die darfst du hier nicht, die muss alles selber machen hier. So.
Okay.
Und kriegt man als Europäer immer Zuckerschock.
Verstehe.
Genau. Nee, aber das mit dem Einweichen mache ich auch auf jeden Fall, einfach auch, weil meine Hunde sonst nicht genug Wasser trinken, gefühlt.
Ja.
Die können gar nicht so viel trinken, wie sie sonst. Also ich mache halt Trockenfutter, Wasser rein und dann trinken sie das auf, weil sie sonst nicht ans Futter rankommen. Und das ist ja immer so eine Geschichte. Aber genau, jetzt nochmal ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob du das beantworten kannst. Mhm. Versuch es mal nicht auf Dummy-Training prüfungsmäßig, sondern nur so auf Verdauungsgang-Geschichte.
Ja.
Also wenn ein Hund gerne macht, wenn er freiläuft.
Ja.
Bringt es was, wenn man ihn, sage ich mal, in einem bestimmten Abstand füttert, sodass er das nicht tut? Also ich sage mal, rein mathematisch gesehen, du fütterst deinen Hund.
Ja.
Welcher Zeitraum muss vergehen, bis der Hund nicht mehr kackern kann?
Bis wann muss es hinten wieder rauskommen?
Genau.
Wenn der Darm leer ist. Haha. Was er nie ist.
Ja.
Also du hast im Schnitt von vorne, also von vorne bis hinten dauert das so 1 bis 2 Tage. Also der Darm ist eigentlich immer voll. Und du hast auch da wieder so gewisse Gewöhnungseffekte halt auch, ne? Dass einfach die Hunde, also ist auch mal die Frage, ist das an irgendwelche Reize geknüpft? ne, wenn der Hund jetzt weiß, okay, ich gehe da spazieren, ich habe da so und so lange Zeit, dann löst er sich, weil er das immer macht, dann wird er das da wahrscheinlich auch machen. So, wenn es natürlich alles ganz aufgeregt ist, dann wird er es vielleicht unterlassen. Ne, das ist dann die Frage, wie stark oder wie der Hund dann letztlich wieder ist. Es ist oft so, dass die Futteraufnahme sozusagen wie so ein Knopfdruck ist für Kotabsatz, irgendwann in der Folge, halt je nachdem, wann die Hunde dann Zeit haben. Ich sehe das schon oft, dass so Hunde, also die Anzahl des Kotabsatzes oft mit der Anzahl der Mahlzeiten korreliert. Ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich und statistisch ausgewertet. Das ist jetzt eine reine Beobachtung, die ich mir auch einbilden kann, keine Frage. Aber das ist so mein Eindruck. Also ich denke, da gibt es schon auch Zusammenhänge. Ich meine, ist klar, letztlich der Darm ist ein Rohr, langes Rohr, und du stopfst vorne was rein, dann muss irgendwie Platz geschaffen werden. Also dass du da so eine Anregung der Peristaltik letztlich auch hast, was dann letztlich dann da auch dazu führt, dass dann das Signal kommt, so jetzt. Ob du das jetzt so gezielt steuern kannst, muss man, boah, ich weiß es nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Ehrlich gesagt, ich denke, das ist auch wieder so ein bisschen eine Typenfrage. Ich meine, der Hund wird, ist ja auch das Gleiche, wenn der gerade abgelenkt ist oder er muss eine Prüfung machen, dann würde man eigentlich erwarten, er verkneift es sich sozusagen. Außer er kann nicht. Ja, wenn
Nee,
es.
das ist eher das andere Problem, dass
Ach so.
der Hund ist ja, sage ich mal, 8 Stunden auf der Prüfung und
Ja.
darf nicht von der Leine.
Ja.
Sondern er muss immer an einer kurzen Leine, also ich mache auch eine lange Leine, aber
Ja.
die meisten lassen den Hund nur an einer kurzen Leine und dann ist der Hund die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird er losgelassen und soll seine Aufgabe erledigen und dann
Ach
darf er
so.
frei laufen. Er darf
Ach
rennen, er muss was suchen. Und während
so.
des Suchen und des Laufens, das ist so, ich stelle mir das so vor, also man fängt dann so an, wieder aktiv zu werden. Der Körper ist nicht so eingegrenzt, weil er kann sich ja viel weniger bewegen als sonst. Und plötzlich darf der Hund laufen. Und aus diesem Laufen wird dann, oh, ich muss mal.
Ich vermute, also ich kann es dir nicht genau beantworten tatsächlich. Ich wüsste auch nicht, ob man das irgendwie nachlesen kann. Aber ich denke, am sichersten wäre tatsächlich zu versuchen, dass der Hund sich dann vorher löst, wenn man so einen Kandidaten hat. Dass der einfach sein Geschäft schon erledigt hat, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass du oder dass der Hund jedes Mal, dadurch, dass er jetzt plötzlich losrennen darf, ich meine, es ist, der wird seine, manche Hunde machen einmal am Tag, manche zweimal, dreimal, je nachdem. Und das wird er irgendwie loswerden müssen. Und wenn du ihm diese Gelegenheit sozusagen nimmst, dann wird er die, dann wird der Druck halt immer höher im wahrsten Sinne. Und dann ist es ihm dann auch zweitrangig, ob er jetzt gerade eigentlich eine Aufgabe machen soll. Ich glaube, davon muss man es abhängig machen. Ja, du
Okay,
hast natürlich, je nach Fütterungsart, hast du natürlich auch mehr oder weniger Kotmenge, die produziert wird. Ne? Also das spielt auch eine Rolle. Es gibt ja Hunde, also typisch ist ja so Hunde, die bekocht oder gebarft werden, also die, ich sag mal, mit selbst zubereitetem Futter ernährt werden, haben in der Regel weniger oft Kotabsatz als Tiere, die Fertigfutter bekommen, was einfach an der, also das liegt in der Natur der Sache, ja, dass das einfach diese Komponenten, die wir auch essen, einfach eine Spur besser verdaulich sind. Aber was ganz interessant ist, wenn du die Verdaulichkeit eines Futters um nur 10% verbesserst, 10% ist gar nichts, dann reduziert sich die Kotmenge um die Hälfte. Also das ist ganz faszinierend. Deswegen gibt es auch wahnsinnig große Unterschiede, auch von Hersteller zu Hersteller. Wenn du nur ein paar Müh drehst, macht sich das halt gleich bemerkbar. Das heißt, das spielt natürlich auch noch so ein bisschen damit rein. Oder wenn Hunde jetzt sehr viel Ballaststoffe kriegen, hättest du auch ein höheres Kotvolumen. Genau.
Aber
Ja.
das passiert ja auch, sowas passiert ja, sage ich mal, nicht in der Prüfung, sondern das
Nee.
merkt man ja im Alltag. Okay,
Ja.
also wenn man da ein Problem hat, dann könnte man ja da mal gucken, ob man da ein bisschen, ich sag mal, weniger Kotproduktion
Man könnte versuchen, da, wenn
hat.
es wirklich ein richtiges Problem wäre, könnte man natürlich versuchen, ob man 2, 3 Tage vorher ein bisschen was anderes füttert, wobei Futterumstellung ja auch immer so, ne? Also kannst du
Ja, dann
Sachen ja
kriegt
auch
ihr
mal schon
Durchfall.
verbessern. Ja. Aber also theoretisch wäre es möglich, über sowas das zu steuern, ob das aber in der Praxis umsetzbar ist und sinnvoll. Können deine Leser, Hörer ja mal testen und
Also,
Erfahrungsberichte. Würde mich auch interessieren.
das wäre spannend. Also, weil ich hatte nämlich auch gedacht, es geht eher mehr, dass man da in dem Trainingsbereich mehr machen müsste. Also zum Beispiel, dass man dem Hund also beibringt, an der Leine zu machen. Ganz viele Hunde verkneifen die sich das.
Das, ja, also da bin ich sofort bei dir. Ja, voll. Wenn der das nicht kennt, also wenn der die Leine losbraucht, dann wäre das natürlich die allerbeste Maßnahme, ihm das beizubringen auf irgendein Kommando, dass du jetzt in dieser Situation mit der Leine das machen darfst und solltest. Das wäre natürlich das zielführendste überhaupt, auf jeden Fall. Weil das
Ja.
andere wirst du nicht steuern können. Weil
Ja.
es ist auch so, wenn sozusagen im Darm so ein bestimmter Abschnitt überschritten ist, dann wird es auch irgendwann mal dringend. Ja.
Kommt Zeit.
Tolle Themen, über die wir hier sprechen.
Hunde sind immer wieder schön.
Ja, genau.
Man
Man
kommt irgendwie
redet
aufs
irgendwie die
gleiche
ganze
Thema
Zeit immer
drauf.
nur über, naja, die
Ja,
Hinterlassenschaften.
genau. Der muss immer der Perfekte, wenn ich mir mal, egal. Nein,
Oh,
da gehört
hör auf,
nicht
ey,
in
das ist
dieses
ja, ich
Thema.
meine, das ist ja das Kriterium, das Qualitätskriterium eines Futters ist ja letztlich, wie der Haufen aussieht. Also wir haben ja Kataloge, wir kriegen so viele Codebilder zugeschickt, das glaubst du nicht, ja? Das ist faszinierend, genau.
Ja. Ja, das ist das Einzige, was man wirklich in Anführungszeichen und wirklich in der Hand hat,
Ja,
um irgendwas
okay.
einschätzen zu können.
Ja, das stimmt.
Okay, aber jetzt verlassen wir mal diese Region.
Ja, bitte.
Und du hattest ja schon was von Haferflocken erzählt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das sozusagen mal überspringen können, weil wir das einfach schon abgehandelt haben. Weil die Frage war, ob man zum Beispiel bestimmte Zusätze Sinn machen, wie Haferflocken, Quark, Leinöl für sportlich aktive Hunde und auch wegen Knochengelenken, Junghundezeit und diese ganzen Geschichten. Also ob man, ob ein, Sta man weiß gar nicht, wie man sagen soll, ein Standardhund ist, ein Hund im Dummy-Training ist ja auch ein Standardhund. Ja, ist ja, hatten wir kurz vorher noch mal. Kannst du ja vielleicht noch mal was dazu sagen, den Unterschied zwischen, also dass wir verstehen als normale Hundeführer, ob wir wirklich einen sportlich aktiven Hund haben oder ob wir nur einen Hund haben.
Dann fange ich mal gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe mal auch für einen Vortrag selber versucht herauszufinden, wie kann ich denn jetzt die Aktivität eines Hundes in meinen Energiebedarf mit einrechnen? So richtig einheitlich ist es nicht. Wir haben in der Tierernährung super viele Formeln und lieben ja Zahlen und Rechnen. Beim Aktivitätslevel ist es nicht ganz so einheitlich. Ich habe zwei verschiedene Sachen gefunden. Die kann ich dir ja mal sagen. Die fand ich nämlich ganz interessant. Das eine war die Unterscheidung nach der Bewegungsdauer am Tag. Und da ist alles, was unter einer Stunde ist, niedrig. Alles, was zwischen 1 und 3 Stunden ist, mittel. Und erst ab 3 Stunden 3 bis 6 Bewegung wohlgemerkt. Nicht, ich gehe draußen spazieren, wäre hoch. Das andere war Einteilung nach zurückgelegter Distanz am Tag. Das fand ich noch spannender. Da ist alles unter 2 Kilometer niedrig. Zwischen 2 und 20 Kilometern mittel.
Okay.
Genau. Okay. Ab 20 hoch und ab 80 sehr hoch. Also 80 sind halt dann die, ne, die Schlittenhunde. Hunde haben auch ein bisschen anderen Energieverbrauch wie wir. Die sind auch einfach durch ihren Körperbau, dass die auf 4 Pfoten laufen, etwas anders sozusagen aufgestellt wie wir Menschen. Das muss man auch sehen. Also das heißt, dass diese zusätzliche Aktivität, die man mit unseren Hunden, vielleicht ist das gefühlt sehr viel, weil man selber sich halt viel mehr bewegt. Das ist ja auch das Schöne dran. Aber es ist für das, was Hunde eigentlich leisten können, doch eher wenig. Und wir haben natürlich jetzt bei den Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen, es ist vorgeschrieben, dass eine Fütterungsmenge angegeben sein muss, aber es ist nicht vorgeschrieben, nach welcher Formel die berechnet werden muss. Das heißt, du hast von Hersteller zu Hersteller auch Unterschiede in den Empfehlungen. Man kommt also ums eigene Wiegen nicht drum rum, sind wir wieder bei der ersten Frage. Aber standardmäßig ist faszinierenderweise in den letzten 25 Jahren der Energie oder in den letzten, egal, auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten, der Energiebedarf des Hundes im Schnitt deutlich gesunken. Das sieht man auch an den Bedarfswerten und so weiter in der Literatur. Bei der Katze auch genau das Gleiche, passt auch zu unserer Lebensweise.
Sind alle ein
Das
bisschen
heißt,
fauler geworden.
ja, genau. Und die Hunde natürlich auch. Das heißt, das ist in der Regel nicht so viel, wie es einem vielleicht gefühlt erscheint. Genau. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Kannst du mich noch mal ganz kurz abholen?
Genau, das war das mit, was überhaupt ein aktiver Hund ist. Also wenn jetzt,
Ja.
sag ich mal, wenn man das jetzt mit diesen 20 Kilometern mal
Ja,
nimmt, ja, also
genau.
das finde ich, das
Ja.
ist eine schöne. Mit der
Ja,
Zeit ist ja
ja.
immer so relativ, weil, aber Sitzen
Ja.
ist kein Aktivi, also
Nee, genau.
Sitzen, Liegen, aber gleichzeitig, das ist ja dieser Unterschied zwischen, also sie sind körperlich nicht aktiv, aber
Ja.
sie erleben ja sehr viel, weil sie hören viele
Ja.
Menschen und so weiter.
Ja.
Also sie sind ja schon gestresst, aber jetzt nicht körperlich
Ja.
aktiv. Sozusagen, das war jetzt das, was du auch meintest mit der Körper, also der Kopf
Ja.
braucht
Ja.
vor allem viel
Ja.
Energie.
Ja.
Aber man muss jetzt nicht unbedingt in der, also ich sag mal, im gesamten Leben etwas ändern, weil der Hund einen Tag auf eine Prüfung geht.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht.
Also auch
Also
mit Zusatzstoffen und so.
genau, also wir können fest, also es ist so, der Energiebedarf bestimmt die Futtermenge. Ja, und der Energiebedarf ist gerade bei Hunden sehr individuell, abhängig von verschiedenen Faktoren. Der größte Faktor ist tatsächlich die Aktivität. Das kann bewusst sein, also ein Hund, der jeden Tag Training macht oder was weiß ich, der Besitzer fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit 10 Kilometer und der Hund läuft nebenher. Das sind sicherlich Kandidaten, die mehr brauchen, als auf der Verpackung steht. Oder auch Hunde, die mit mehreren gehalten werden. Also allein auch die Interaktion zwischen zwei Hunden macht auch schon mal unheimlich viel aus. Auch Hunde, die sehr nervös sind, habe ich auch schon gesehen, oder so diese Terrier, diese permanent, ah, ich bin hier, muss alles verteidigen, die brauchen auch in der Regel etwas mehr als der Durchschnitt. Und Durchschnitt wäre jetzt sozusagen meistens auch der Hund oder die Futtermenge, die du jetzt auf den Verpackungen angegeben hast. Dann spielt noch eine Rolle, ob das Tier kastriert ist oder nicht. Kastrierte Tiere brauchen in der Regel weniger. Dann spielt das Alter natürlich eine Rolle, wobei bei dem Alter auch gerade bei jungen Hunden, die sind von Haus aus aktiver, die haben sehr viel Muskulatur. Das, was Kalorien verbringt, ist die Muskelmasse. Das heißt, Rassen, die mehr Muskeln haben als eine andere Rasse mit dem gleichen Gewicht, würde auch mehr Futter brauchen. Ältere Hunde brauchen etwas weniger, weil die meistens auch Muskulatur abbauen. Das steckt so dahinter. Genau, das sind so die Einflussfaktoren. Temperatur auch, Sommer, Winter. Im Winter hast du vielleicht mal 20% mehr Bedarf, wenn gerade auch bei Hunden, die nicht sehr viel Bioprän, also nicht sehr viel Fell oder auch eine Fettschicht haben. Also was spielt da auch eine Rolle? Und sonst hast du so im Schnitt, wenn du jetzt wirklich aktive Hunde hast, die vielleicht auch noch jung sind oder nicht kastriert oder keine Ahnung, dann kann das schon mal locker sein, dass du 20, 30% mehr füttern musst, vielleicht sogar mal 50 als das, was auf der Verpackung steht. Genau.
Ja.
Heißt aber nicht automatisch, dass dein Hund deswegen total aktiv ist. Kann natürlich, ja. Aber so nach dem Motto, zeig mir, wie viel dein Hund frisst und ich sag dir, wie aktiv er ist. Aber das wäre
Ja
ein
schön.
kleines Battle,
Ich
genau.
esse mehr, also jogge ich auch mehr.
Ja, genau, so
Also,
ungefähr. Das wäre
das wäre
cool.
toll.
Ja.
Ja, aber jetzt genau nochmal die letzte Frage, weil die schließt sich gerade so wunderschön an. Was ist denn wirklich Aktivität? Also Gehen, ist Gehen Aktivität oder erst Rennen?
Also es ist so, dass du hast, wir sprechen vom Erhalt, also es gibt einen Grundumsatz. Das ist sozusagen das, was dein Körper verbrennt, nur um zu existieren. Dann gibt es den Erhaltungsbedarf. Das ist auch das, wo die Futtermengen sozusagen nachberechnet werden. Das impliziert schon die normalen Dinge des Alltags. Also ich esse oder der Hund frisst normale Bewegungen, sage ich jetzt mal, um von A nach B zu kommen, zum Schlafen, all diese Dinge. Das ist in diesem Erhaltungsbedarf mit drin.
Ist der
Und
Spaziergang in Anführungsstrichen auch drin? Also ich sag
ja,
mal jetzt eine Dreiviertelstunde im Block.
in der Regel schon. Ja, in der Regel schon. Ich müsste tatsächlich nach der genau, also es ist genau definiert. Ich müsste tatsächlich den Passus jetzt, ich habe ihn nicht im
Ja.
Kopf. Aber also sinngemäß sind so die, ja, das Normale, ne? Also wie du sagst, der Hund geht einmal um Block, das wäre da schon mit drin. Aber wenn du jetzt sagst, der Hund macht 10 Runden um Block, das ist dann nicht mehr so dieser
Ja.
Erhaltungsbedarf. So, dann gibt es noch diesen Leistungsbedarf. Da würden wir jetzt automatisch als Mensch implizieren, oh ja, das ist, wenn ich jetzt Leistungssportler bin. Das ist aber nicht damit gemeint. In der Tierernährung redet man da eher, also es ist eine Leistung zum Beispiel, eine Trächtigkeit oder Wachstum ist eine Leistung, weil der Körper ja was aufbaut. Und für diesen zusätzlichen Aufbau an Körpergewebe, sei es für einen selbst beim Welpen oder in der Trächtigkeit oder Laktation, die Milchbildung, Wahnsinn. Also da kommt ein Hund dann an den Tour de France-Fahrer ran mit 6000 Kalorien, gerne, ja, das
Das kenne
funktioniert.
ich, kann ich bestätigen, auch mit Babykriegen.
Ja, das,
Also, da
ja,
kann
ich
man
auch,
essen, was
genau.
man will.
Ja, passt, genau. Aber ja, absolut. Und das heißt, das eine, was wir uns eben klar machen müssen, ist, dass der Energiebedarf bestimmt, wie viel Futter ein Tier frisst. Und also die Futtermenge, so. Und in der Regel bekommen Hunde ja eine ausgewogene Ration, also ausgewogen im Sinne der Nährstoffgehalte. Fertigfutter ist ja bereits so zusammengestellt, dass da jeder einzelne Nährstoff ausreichend gedeckt wird. Das ist ein Riesenunterschied zur Humanernährung. Das haben wir bei uns nämlich nicht mit Fertigfutter in Anführungszeichen. Das heißt, dass der Nährstoffbedarf gedeckt ist bei einem Alleinfutter. Und wenn der Hund jetzt mehr Futter braucht, weil er aktiver ist, kriegt er automatisch auch mehr Nährstoffe. Bräuchte er theoretisch gar nicht unbedingt, denn nur für Aktivität braucht der Körper des Hundes nicht extra Nährstoffe. Gefühlt würde man immer sagen, boah, da muss ich noch mehr und dies und jenes. Man kann natürlich jetzt überlegen, okay, ein Hund, der total viel Sport macht, vielleicht braucht er mehr Magnesium oder vielleicht profitiert der von einer Extragabe Magnesium. Ähnlich wie bei Menschen, ja, dass du das, was über den normalen Erhaltungsbedarf hinaus vielleicht gebraucht werden könnte. So. Es schadet dann auch nicht. In den meisten Fällen schadet es nicht, wenn du was extra geben würdest. Die Frage ist halt, ob es notwendig ist. Denn normalerweise ist gerade über die Alleinfuttermittel, die ja doch im Großteil letztlich doch den Hunden gefüttert werden, eine ausreichende oder über ein ausreichendes Maß hinaus sogar gegebene Nährstoffversorgung vorhanden. Was jetzt spezielle Zusätze betrifft für Gelenke und Co., ja, da sind, kommen wir jetzt so ein bisschen in den Sumpf der Nahrungsergänzungen, hätte ich schon fast gesagt. Also bei vielen Dingen, gerade auch Gelenkspräparate, ist mir nicht bekannt, dass es eine prophylaktische Wirkung hat, aber durchaus eine therapeutische Wirkung haben kann. Wobei da auch die Evidenzlage sehr durchwachsen ist, sagen wir mal. Ne? Also es gibt ein paar auch neuere Publikationen, Review, also quasi eine Zusammenfassung aus den vorhandenen Studien und dann eine Analyse hinsichtlich Aussagekraft und Co. Und da ist nicht wahnsinnig viel rausgekommen als das, was man schon wusste, nämlich dass Omega-3-Fettsäuren besonders hilfreich sind bei chronischen Entzündungen jetzt. Ne? Sind wir jetzt auch nicht beim Sporthund, aber wenn du jetzt Gelenksprobleme hast, Arthrose, Arthritis, dann hat das tatsächlich einen guten therapeutischen Effekt, wenn du es in einer ausreichenden Menge gibst. Omega-3-Fettsäuren sind eh immer gut. Vorhin hattest du mal Leinöl eingeworfen. Ja, das ist natürlich auch ein sehr Omega-3-reiches Öl. Allerdings, es gibt verschiedene Omega-3-Fettsäuren und das, was jetzt therapeutisch im Sinne eines Entzündungsprozesses wirkt, ist nicht die Fettsäure, die im Leinöl drin ist, sondern die, die im Fisch- oder Algenöl drin ist, also DHA und EPA, also in erster Linie DHA, das ist das, was du bräuchtest. Im Leinöl hast du die Alpha-Linolensäure, die muss erst umgebaut werden und das macht der Hund nicht so wahnsinnig effektiv. Aber man kann es natürlich trotzdem geben. Und andere Dinge wie jetzt Grünlippmuschel und Co., Chondroitin, Kollagen, was es gibt, ist es, wie gesagt, wissenschaftlich jetzt nicht genau bewertbar. Was man allerdings auch berücksichtigen muss, ist, dass halt die Fragestellung nicht sehr leicht ist. Wie bewerte ich das jetzt? Ja, viele Studien, die du hast, sind einfach auch von dem Evidenzgrad nicht so hoch, weil es vielleicht Besitzerbefragungen sind. Ja, und du hast auch einen relativ hohen Placebo-Effekt tatsächlich bei Gelenksprodukten. Also der Besitzer erwartet eine Verbesserung und oh ja, da ist eine Verbesserung. Nichtsdestotrotz kann man natürlich, oder meine Empfehlung ist da sehr praktisch orientiert, ich nehme mir ein Präparat meiner Wahl. Das probiere ich aus. Dann setze ich es ab, dann schaue ich, ist es besser, schlechter, gleich. Und dann entscheide ich, füttere ich es weiter, lasse ich es weg, nehme ich ein anderes. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil man irgendwie total gerne so den ultimativen Tipp haben möchte. Aber das ist bei diesem Thema ganz
Den gibt es nicht.
schwierig,
Den
ja.
gibt es im Hundetraining nicht, den gibt es nicht bei der Ernährung.
Ja.
Man muss es ausprobieren und ein
Ja.
bisschen manchmal auch mutig sein. Ich meine, man vergiftet seine Hunde damit ja meistens nicht. Und
Moment, ich muss kurz einhaken,
okay.
weil du gerade vergiftet sagst. Also um Gottes Willen nicht, dass man Hunde vergiftet, aber uns muss schon klar sein, dass bestimmte Nahrungsergänzungen, also du hast Nährstoffe, ja, da wissen wir ziemlich viel drüber, da vergiftest du deine Hunde in der Regel nicht mit. Aber du hast halt auch diverse Kräuterprodukte und Produkte mit ganz tollen Namen und was sie alles versprechen. Und damit frisst der Hund kein Kot mehr und damit macht er dieses und damit macht er jenes. Und diese Kräuterprodukte, so schön und natürlich die ja sein mögen und deswegen so als gesund empfunden, sind das in den seltensten Fällen wirklich geprüfte Produkte. Und du hast bei Naturprodukten natürlich auch natürlicherweise Schwankungen, weil du halt mit Rohstoffen arbeitest. Also Grünlippmuschel zum Beispiel kannst du ganz unterschiedliche Gehalte haben an Wirkstoff sozusagen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn ich von einem Naturprodukt erwarte, dass es eine Wirkung hat, dann muss ich auch damit rechnen, dass es eine Nebenwirkung haben könnte. Ja? Und jetzt auch Tiere ist vielleicht nicht gerade dein Bereich, weil ich denke mal, dass du eher gesunde Hunde hast im Sportbereich. Aber wenn du Tiere hast, die auf einer Dauermedikation sind, müssen wir auch Interaktionen mit Medikamenten im Hinterkopf behalten. Und wir sehen hier Sachen, was teilweise in die Hunde reingetan wird, ohne hinterfragen. Also es ist, ich muss, also ich bin echt nicht gerne spießig, aber also da denke ich mir manchmal, Leute, bitte, also überlegt doch mal kurz was. Oder, und wir sind wieder beim Punkt Angst, ne? Oh, gib das, dann hat dein Hund, kriegt dein Hund dies und jenes nicht und schwupps ist es gekauft und in den Hund getan. Und ne, also man darf auch gerne mal den Tierarzt fragen und der Tierarzt meint das nicht böse und er will auch nicht nur sein eigenes, was weiß ich, was verkaufen, wenn er sagt, nee, das würde ich jetzt mal nicht geben. Ja? Also im Zweifel würde ich da schon auch Mediziner wirklich zu Rate ziehen. Aber ansonsten, ja, mit B-Komplexen und Co. kannst du jetzt einen Hund auf jeden Fall nicht umbringen, Gottes Willen.
Und wir hatten noch, jetzt nochmal, wir sind ja schon ein bisschen drüber jetzt, aber
Okay.
nochmal dieses, ich glaube, das ist ja, wie soll man das denn nicht Krux, aber das ist das, wo am meisten der Knoten im Kopf ist, was denn überhaupt wirklich ein aktiver Hund ist. Und gerade das mit diesen 20 Kilometern fand ich total spannend von dir, dass wenn wir Dummy-Training machen und ich sag mal Training eine Stunde, 2 Stunden, wo der Hund ja auch nicht durchgängig 2 Stunden rennt, sondern man baut was auf, der Hund muss sitzen, dann läuft er 100 Meter, also 100 Meter ist schon viel, 100 Meter geradeaus durch den Wald, sucht dort, kommt wieder zurück, dass das jetzt auch keine Aktivität für einen Hochleistungssportler ist.
Nee,
Also dem muss
überhaupt
man
nicht.
nicht Hochleistungssport
Nein,
Futter
überhaupt
geben.
nicht.
Und also es gibt schon Prüfungen, also ich zum Beispiel habe mit Mika damals oder mit Indy auch Prüfungen gemacht, die dann in Schweden liefen und die sind am Stück. Das heißt, das war 1 Stunde lang wirklich schwimmen, 70 Meter übers Wasser, 70 Meter wieder zurück, 70 Meter übers Wasser. Also das war wirklich harte Arbeit.
Ja.
Und trotzdem habe ich ihm jetzt nicht im Endeffekt Leistungsfutter gefüttert,
Ja,
sondern,
absolut richtig. Also
ne?
ich bin da ganz bei dir. Also man überschätzt eher den Leistungssportlevel seines Tieres, denke ich, weil wir auch einfach gar, der Maßstab hat sich halt voll verändert. Ja, wir haben ja, unsere Arbeitshunde sind ja kaum noch, unsere Haushunde sind ja kaum noch Arbeitshunde, das wollte ich sagen. Während früher hatten die Hunde ja viel mehr Aufgaben zu erledigen. Und du hast natürlich auch sicher, also du hast auf jeden Fall auch Rasseunterschiede. Ja? Wenn du jetzt Hütehunde hast und du beschäftigst die nicht, die sind ja so schnell unterfordert und mit den entsprechenden Nachwirkungen und so weiter. Das spielt natürlich auch eine Rolle, was du für eine Hunderasse hast. Was hat die ursprünglich mal für eine Aufgabe gehabt? Kommt die mit mehr oder weniger Bewegung aus? Aber unterm Strich sind unsere Hunde wirklich für die Bewegung gemacht eigentlich. Ja, also. Ja,
Ja,
und wir
genau.
haben 50% übergewichtige Tiere. Also das zeigt auch letztlich, dass an unserer Wahrnehmung und an unserem alltäglichen Verhalten irgendwas nicht ganz passt.
Ja.
Nicht im, sicherlich nicht im Hundesportbereich. Ich gehe davon aus, dass du da nicht so viele dicke Hunde siehst. Also weiß ich
Nee,
jetzt
wir haben
nicht.
eher schlanke, also es fällt schon auf.
Ja,
Also manchmal ist es
ja.
sogar eher kontra, also wenn man so eine Angst hat, dass der Hund dick wird, dass die Hunde wirklich zu dünn sind, manche.
Ja, gut, das auch.
Aber das ist dann auch, also ich sag mal so, wenn ich standardmäßig auf irgendein Seminar gehe oder so, dann sind die Hunde eigentlich standardmäßig gut bemuskelt,
Sehr gut,
gut
ja.
schlank. Man sieht die Rippen,
Ja.
wenn sie rennen.
Ja.
Also bei meinen jetzt nicht toller, lange Haare, aber wenn
Ja.
so ein Labrador, so ein schwarzer Labrador so durch die Sonne rennt, dann siehst du immer so, oh, das ist
Ah.
wow.
Ja,
Ja,
schön.
deswegen hat man kurze Haare.
Ja, schön.
Aber nur, dass man sich da nicht so viel Gedanken macht. Also, was ich
Nein, er
auch
muss
immer
sich
so
echt nicht
beim
verrückt
Dummy-Training
machen.
sage,
Ja.
ein
Und
bisschen
wie gesagt,
entspannen.
das Einfachste ist wirklich, du weißt immer, dass dein Hund genau die passende Menge hat, wenn der sein Gewicht konstant hält. Daran kannst du es immer festmachen. Und unabhängig von den Empfehlungen auch der Hersteller, weil du hast einfach eine große Spannweite. Und es ist, wie gesagt, nicht einheitlich vorgegeben, dass jeder Hersteller die Futtermenge mit der gleichen Formel rechnet oder manche berücksichtigen dann vielleicht noch Leckerlis und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nur ein Richtwerk, aber
Ja.
Wert, aber nicht das Maß aller Dinge. Ja.
Ja. Also das ist auch wieder mal ein Beispiel von meinen Hunden. Also Mika war der Alte und der hat 120 Gramm pro Mahlzeit bekommen, 2 Mal am Tag. Und Indy ist der Junge und der kriegt 80 Gramm,
Ach.
2 Mal am Tag. Also der ist jünger, hat aber viel weniger gekriegt, aber immer noch, weil er einfach
Okay. Er
Spannend.
setzt halt an ohne Ende, obwohl er der junge Hund ist und auch Muskeln und so weiter hat und auch sportlich aktiver
Ja,
war als
ja,
Mika dann.
ja.
Und das ist der gleiche Sack.
Ja, witzig.
Ja. Also
Leichtgestrickt
das,
sozusagen. Ja.
ja, und auch noch genetisch verwandt, weil Sohn und Vater. Also es ist,
Ja,
ich,
also du
aber
hast
man
die
sieht halt
komplette
einfach.
Palette daheim, um zu sehen, wie stark die individuellen Unterschiede sind. Traumhaft.
Genau.
Ja.
Genau das. In allen Belangen.
Sehr
Charakter,
gut.
Ernährung,
Ja.
Magen-Darm-System, alles.
Hervorragend. Ja.
Ja.
Genau.
Okay. Vielen, vielen Dank, Julia. Das
Gerne.
war super toll. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. War wieder super spannend.
Ja, auch.
Ernährung ist ja immer so ein Thema. Ich werde auch noch mal so ein Disclaimer machen, dass jetzt nicht alles für alle gilt und so weiter und so fort,
Ja,
weil das
genau.
ist immer. Aber ich versuche immer, deswegen fand ich das auch schön, dass du das auch nochmal angesprochen hast, dass man seinem Bauchgefühl ein bisschen folgt und dass man auch versucht, ein bisschen mehr nachzudenken, so von wegen, ist das jetzt logisch für mich?
Ja.
Und dann mal zu überlegen, würde ich das machen? Also ich, denn manchmal denke ich, Mann, wenn ich mich so ernähren würde wie meine Hunde, boah, da wäre ich aber
Ja, das ist auch so.
dick
Also
10
ich
Gramm
auch,
weniger.
ja, du, wir haben auch teilweise eine Beratung, also sagen manchmal die Leute auch selber, dass ihre Tiere besser ernährt sind. Ja. Das,
Ja.
ja.
Und wenn die Leute jetzt noch mal mehr von dir hören möchten oder lesen möchten oder auch den Napfcheck machen möchten, wo können sie dich denn da erreichen? Wir werden die Links dann auch alle unter dem Podcast
Okay,
packen.
also wir haben eine Webseite für die tierärztliche Ernährungsberatung, das ist napfcheck.de. Falls sich jemand, wobei es ist nur Kanada, oder? Weil sonst, also falls jemand
Nee,
in
nee, meine
Deutschland.
Leute sind in Deutschland
Ach
und
so.
Europa. Also
Ah, wie praktisch. Okay,
hier
gut,
kann
falls sich
keiner
jemand
Deutsch.
für unsere Ergänzung interessieren würde, wäre das napfcheck-shop.de. Das sind unsere Webseiten. Wir haben, das ist vielleicht noch interessant für manche, wir haben auch eine Seite, wo so ein bisschen Spielereien drauf sind, sage ich mal. Also verschiedene Futterrechner. Die ist auch von uns, aber die ist neutral gehalten. Das ist futter-rechner.de. Da kannst du den Wasserbedarf von deinem Hund ausrechnen, kannst du Barfration ausrechnen, kannst du eine Kochration ausrechnen und so ein paar Wachstumskurven für Welpen gibt es da und so weiter. Das ist auch so eine, ja, Service-Seite quasi. Genau, da kann man uns erreichen. Und genau, wenn man
Super.
gezielt Fragen hat, wir haben eine tierärztliche Sprechstunde. Also ist alles auf der Webseite. Genau.
Okay, wir verlinken das, dann können Sie dich alle finden.
Gerne.
Und dann vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und vielleicht sprechen wir ja noch mal miteinander.
Könnte passieren. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe für deine Zuhörer, dass sie was mitnehmen. Und genau.
Okay, na dann. Tschüss.
Bis dann. Mach's gut.
Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Ich bin wieder alleine, Julia ist wieder zu Hause. Und ja, ich fand das super spannend. Und wenn es dir auch gefallen hat, dann melde dich doch einfach mal unter hallo@hundeschule-jagdfieber.de und schreib uns, was dir da so hängen geblieben ist oder was du, was vielleicht was Neues gelernt hast. Ich habe auf jeden Fall was Neues gelernt. Und ja, jetzt gibt es aber natürlich auch wieder eine Trainingsaufgabe für die kostenlose Trainingsgruppe Dummy und Co. Und natürlich hat die diesmal nicht Julia gemacht, weil sie kann ja, hat ja kein Dummy. Also ja. Nur weil man was mit der Ernährung zu tun hat, muss man ja nicht unbedingt Dummy-Aufgaben machen können. Deswegen habe ich mir eine ausgedacht. Und da wir ja viel darüber gesprochen haben, dass der Hund halt auch mal auf einer Prüfung läuft und auch mal viel machen muss und mal aktiv sein muss, habe ich einfach mal eine Aufgabe herausgesucht, die ich damals mit Mika auf einem Working Test gemacht habe. Und wenn du die Aufgabe haben möchtest, dann melde dich einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Dummy und Co. unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Und ja, dann kriegst du jeden Freitag E-Mails von mir mit Infos zu den Kursen, die ich so habe, zu den Aufgaben, die es jedes Mal gibt, zu den Podcast-Episoden. Also zu jeder Podcast-Episode gibt es immer eine Trainingsaufgabe. Und so hat man sozusagen jede 2 Wochen eine neue Trainingsaufgabe, damit ihr dranbleibt, damit es auch immer mal lustig wird. Und auch damit man vielleicht, sag ich mal, wenn man selber nicht so der kreative Mensch ist, einfach immer mal wieder einen Anstupser bekommt. So könnte man es auch machen. Ne? Okay, also das dazu. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und für alle im Team Jagdfieber gibt es noch eine kleine Überraschung. Und zwar ist es so, dass die Julia gesagt hat, ja, zu meiner Anfrage. Und zwar, dass sie auch einmal live ins Team Jagdfieber kommt zu einer Live-Veranstaltung und ihr könnt ihr da sozusagen direkt Fragen stellen zur Ernährung.
und ja, mit ihr zusammen Spaß haben. Ich bin auch da, ich werde das Ganze leiten. Und jetzt ist es ja Anfang Juni und Ende Juni wird es dann stattfinden. Und ihr kriegt natürlich alles per E-Mail geschickt. Keine Bange, alles ganz entspannt sehen. Ich schicke euch alle Infos. Und bis dahin wünsche ich allen im Team Jagdfieber oder auch nicht im Team Jagdfieber viel Spaß mit euren Hunden. Wir hören voneinander, gleicher Zeit, gleicher Ort. Bis denne.